Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Menschheitskinder, ganz schön was in Bewegung im Moment an den Märkten. Ganz plötzlich ist nicht mehr alles eitel Sonnenschein. Darüber wollen wir heute mal reden, haben einen spannenden Gast da. Er war schon ein paar Mal bei uns hier zu Gast, ist einer unserer neuen Fanlieblinge, das kann man so formulieren. Er ist Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DK. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Joachim Schallmeier.
Ja, vielen Dank, Peter, und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Freut mich, dass wir heute eine kurze Schalte machen können, weil wir haben gesagt, wir wollen natürlich ein bisschen die aktuelle Lage dieser Tage durchsprechen. Und da schaffen wir es natürlich nicht, dass sich jetzt irgendeiner in den Zug setzt hin und her. Deswegen geht's heute mal schnell per Live-Schalte. Ja, ich habe es gerade gesagt, Joachim, ist ganz schön was in Bewegung gekommen diese Tage in den USA. Wir haben Momentum, das sein Mojo, sein Momentum verloren hat. Vor allem Big Tech hat ordentlich was auf die Mütze bekommen. Was ist da denn los?
Ja, da muss man sich erst mal dran gewöhnen, nicht? Also, dass die USA sich schlechter entwickeln, dass der US-Aktienmarkt sich schlechter entwickelt als der europäische Aktienmarkt, das ist man, hat man ja selten. Ja, vor allen Dingen nicht in diesem dramatischen Ausmaß. Ja, also es ist ja nicht nur der absolute Kursrückgang, sondern es ist ja auch noch die Währungsbewegung. Ja, also wenn ich jetzt als Euro-Anleger sozusagen mal auf den S&P 500 blicke, ja, dann liege ich jetzt hier today zwar 5% hinten, roundabout, aber da kommen ja nur mal 5% Währungsverlust obendrauf. Also da geht die Schere dann schon weit auf. Ja, in Euro gerechnet ist S&P 500 so um die minus 10% und gleichzeitig der heimische Index hier, der DAX, so plus 12-13%. Also eine riesen Diskrepanz, ja. Ja, was ist da los? Ich meine, es sind, glaube ich, verschiedene Themen, die da jetzt aufeinanderprallen. Zum einen, der Markt ist reif für eine Korrektur gewesen. Ja, es waren die Magnificent Seven, die waren hoch bewertet. Alle stecken in den gleichen Trades drinne. Die Themen, die wir eigentlich schon seit längerem ja auch, die bekannt sind. Ja, so. Und jetzt fehlt natürlich so der Auslöser. Warum? Wann geht's irgendwann los? Ja, und der Auslöser, der kommt jetzt so ein bisschen rein. Einmal die US-Wirtschaft, die verliert so ein bisschen an Fahrt. Das ist überhaupt nicht kritisch, aber so ein bisschen an Fahrt. Und gleichzeitig dieses Zoll hin und her, das verunsichert. Das verunsichert die Verbraucher, das verunsichert die Unternehmen. Die Stimmung trübt sich ein und damit ist man natürlich so ein Stück weit angeschlagen, ja. Und das ist diese Gemengelage. Bislang ist der Markt auch so relativ da durchgegangen, ja, hat gesagt, diese ganze Zollthematik, das sind große Androhungen. Am Ende des Tages wird man dann einen Deal finden, ja. Das war die Lesart immer des Marktes. Und jetzt, wo die ersten Zölle halt dann in Kraft treten, und beschleicht dem Markt doch so langsam die Sorge, naja, vielleicht sitzt da nicht doch ein Dealmaker, sondern jemand, der so ein bisschen ideologisch, ja, Hardliner, dogmatisch unterwegs ist und auch bereit ist, eben jetzt schwächeren Aktienmarkt, schwächere Konjunktur in Kauf zu nehmen. Und das ist so das Setup und das trifft natürlich auch einen stark investierten, sehr einseitigen investierten US-Aktienmarkt und dementsprechend jetzt hier die Stimmung eingetrübt und sicherlich auch was noch ein bisschen anhalten dürfte. Also das wird jetzt nicht sofort in den nächsten ein, zwei Wochen hier sofort zum positiven Stimmungsumschwung kommen, ja.
Es ist ein bisschen mehr als 4 Wochen jetzt her, saßen wir hier in München zusammen live auf der Bühne bei unserem Mission Money Gipfel, warst du ja auch zu Gast. Und ich glaube, ich habe eingangs gefragt gehabt, ob er so ein bisschen seinen Dealmaker-Mojo verloren hat. Da konnte man das natürlich sagen, musste man noch abwarten. Da sind wir noch alle davon ausgegangen, dass es viel Getrommel ist, um dann eben gute politische Deals an anderer Stelle durchzusetzen. Aber du hast es gerade auch angesprochen, es setzt sich halt doch mehr und mehr jetzt durch, dass nicht immer nur quasi die Androhungen für ein wie auch immer geartetes politisches Ziel gedacht ist, sondern er will das tatsächlich haben. Ich erinnere da jetzt die Woche irgendwie an so ein Zitat, wo er da im Flieger saß und der Presse sagte, naja, also wir werden bald so viel Geld haben durch die Zölle, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und das ist eigentlich ja das, was die Wirtschaft und aber natürlich vor allem auch die Märkte so gar nicht hören wollen, ne?
Ja, genau, das ist der Punkt. Also das ist diese Unsicherheit, die wir jetzt haben. Ich meine, wenn wir nicht wissen, wenn ein Unternehmen nicht weiß, ja, wie ist der Zoll in einem Monat, 2 Monaten, 3 Monaten, 6 Monaten, dann warte ich ab, ja, und dann warte ich ab, dann investiere ich nicht, dann die Investitionen, die tendenziell in die USA geflossen wären, würden dann, wenn dann vielleicht auch mal zurückgestellt. Das ist einfach diese Unsicherheit, und Unsicherheit ist Gift. Und genau das haben wir derzeit erzeugt. Und man sieht es ja auch in den Umfragewerten unter den Unternehmen, ja, dass genau das immer wieder genannt wird, auch für die Zurückhaltung. Und das sieht man auch in den wirtschaftlichen Zahlen. Also wenn ich mal zurück überlege, wenn wir es die letzten 4 Wochen, wir hatten ein Wachstum für dieses Jahr in den USA erwartet von 2,2%. Wir sind mittlerweile, weil wir auch für ein paar Monate, um genau zu sein, für 3 Monate jetzt mal die Zölle reingenommen haben, haben gesagt, zumindest 3 Monate hat dieses Zollregime jetzt Bestand, ja, kommen wir 0,4 runter, also 0,4 vom Wachstum nimmt uns das runter jetzt insgesamt. Wir sind dann bei 1,8. Das ist jetzt nicht kritisch, aber die Revisionsrichtung ist eine Revisionsrichtung, die haben wir so die letzten Jahre nicht gesehen. Wir haben das US-Wachstum eigentlich regelmäßig nach oben revidiert, ja. Die US-Wirtschaft hatte regelmäßig nach oben überrascht, ja. Und das dreht sich jetzt, ne. Und der Kapitalmarkt reagiert dann immer sehr sensibel auf diese Richtungsveränderungen, ja. Also vom Niveau her ist das alles noch okay. Aber die Richtungsveränderung, die stößt bitter auf. Und das ist das, womit man sich jetzt auseinandersetzen muss, ja.
Man nimmt natürlich jetzt auch, kommt natürlich immer alles relativ flott und man sollte es nicht überbewerten, aber dennoch haben wir in den USA plötzlich auf den Aufmacherseiten der Zeitungen der großen das böse R-Wort als potenzielles Risiko wieder, was ja völlig vom Hof war. Da hat ja jetzt schon lange gar keiner mehr damit gerechnet, nicht mal mit einem Softlanding, sondern einfach wir marschieren durch.
Absolut, ja. Das Problem ist, wir könnte da auch ganz normal durchmarschieren, aber wir haben halt eine große unbekannte und unberechenbare Komponente und das ist halt, sind Zollmaßnahmen, ja. Und damit kommt Rezession natürlich ganz schnell auch wieder in den Sprachgebrauch, ja. Und die Mexikaner, die Kanadier sowieso, ja. Also wenn wir da die Zölle jetzt, wenn die Bestand haben, dann haben wir in dem Quartal dann wirklich mal ein Rezessionsquartal. Und die USA, die bewegen sich natürlich mit jeder neuen Zollmaßnahme, die dann ja auch eine Gegenmaßnahme hervorruft, ja, bewegen sich natürlich dann auch in diese Richtung. Also von daher ist der wirtschaftliche Ausblick einfach unsicherer geworden, ja, und ja, mit jedem neuen Zoll Ping-Pong, mit jeder neuen Schraube muss man sicherlich dann auch stärker genau diese Perspektive in den Prognosen mit reinnehmen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und plötzlich, ja, sind wir dann doch mal im Quartal tatsächlich in der Rezession und das bei einer US-Wirtschaft, die ja wirklich von einer sehr guten Flughöhe kommt, ja. Also deswegen ist das, das ist das, was der Markt gerade verarbeitet, ja.
Eine abschließende Frage zu dem Zollthema, dann schieben wir das auch nochmal beiseite. Man könnte natürlich auch die These aufstellen, dass Ihnen durch das Hin und Her und durch die Verunsicherungen, sagen wir mal, es Ihnen natürlich gelegen kommt oder es ein Ziel sein kann, am langen Ende die Zinsen runterzubekommen, denn es ist ein relativ großer Finanzierungs- und auch Refinanzierungsbedarf gegeben in diesem Jahr.
Ja, also die Zinskurven am langen Ende, ich glaube, die stehen am stärksten im Moment im Fokus, ganz klar. Wobei die Zollthematiken ja wirklich sofortige Auswirkungen haben, also auch sofortige Inflationsauswirkungen. Also ein Zoll, der morgen in Kraft tritt, der hat sofort eine inflationäre Wirkung. Und wenn man dann davon ausgeht, dass der Zoll nicht endlos lange Bestand haben wird, ja, dann ist natürlich an dem Tag, wo der Zoll wieder zurückgenommen wird, ist genau dieser Basiseffekt in die andere Richtung. Also von daher sind Notenbanken eher dazu angetan, wirklich durch diese Zölle ein Stück weit hindurchzuschauen. Es sei denn, man kommt wirklich zu der Erkenntnis, nee, das ist jetzt der Beginn von was wirklich Neuem, ja, und man hat eben hier dogmatisch das Ziel, dauerhaft höhere Handelsbarrieren aufzubauen. Und dann bedeutet das nicht nur für die USA, sondern bedeutet es weltweit natürlich niedrigeres Wachstum in den nächsten 2 Jahren zumindest erstmal.
Und dann hätten wir natürlich auch ein völlig anderes Regime, als wir das jetzt im Moment noch natürlich besprechen, ne?
Absolut, ja.
Was würdest du sagen, was muss man in den nächsten Wochen, wenn wir mal beim US-Aktienmarkt bleiben, auf was muss man sich einstellen?
Also ich glaube, wenn wir uns US-Aktien anschauen, die jetzige Korrektur, die kann noch ein bisschen weiterlaufen. Denn wir haben eine Rotation in dem Aktienmarkt drin. Ich glaube nicht, dass wir Sorge davor haben sollten, dass uns die Mag7, die großen Technologieplattformunternehmen, jetzt komplett wegbrechen. Ja, dafür ist das Gewinnvolumen, auch die Richtung, ja, das expandiert nicht mehr ganz so schnell. Dann haben wir diesen DeepSeek-Schock gehabt, wo man grundsätzlich die Gewinnperspektiven in Frage gestellt hat für die nächsten Jahre. Also, das erodiert so ein bisschen, es wird ein bisschen nach unten revidiert, aber es bricht nicht von einem Quartalsbericht zum nächsten Quartalsbericht weg. Und das ist schon mal die gute Nachricht. So, das heißt, wir haben diese Rotation weiter, dass man so ein bisschen aus diesem Mag7 rausgeht und in den breiten Markt reingeht. Der breite Markt kann das gewinnseitig zurzeit sehr gut auffangen. So, wenn wir natürlich jetzt Zollthemen bekommen, die dauerhaft haben und wir mit der Rezession spielen, dann ist das Risiko. Ja. Das ist aber jetzt nicht unsere Grundannahme. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eben jetzt nicht so eine Zollspirale bekommen, dann sind die Gewinnperspektiven für den restlichen S&P 500 gesprochen jetzt mal, sind solide. Wir haben einen Anstieg in diesem Jahr von rund 10% und der verteilt sich dann eben breiter. Also im Grunde genommen ist das, was da am US-Aktienmarkt gerade passiert, positiv langfristig gesehen. Das Problem ist, ja, dass in dieser Übergangsphase, ja, wo man eben aus dem Mag7 rausgeht und in den breiteren Aktienmarkt reingeht, dass das natürlich nicht ohne Friktion vonstatten geht. Und diese Friktion, die sehen wir jetzt, die werden wir in den nächsten Wochen noch sehen. Aber ich mache mir jetzt nicht die Sorge, dass wir jetzt in eine wirklich komplett nachhaltige, richtige Crash-Korrektur reinkommen für den breiten US-Aktienmarkt. Dafür bräuchte es dann wirklich eine tiefgreifende Rezession in den USA. Ja. Wenn wir das nicht sehen, und aktuell ist es nicht zu erkennen, es ist eine Wachstumsverlangsamung, wie gesagt, aber es ist kein Abbruch, dann findet diese Rotation in den Mag7 statt. Da sind die Leute überinvestiert, da geht man ein bisschen raus, man geht in den breiteren Markt rein, der breitere Markt fängt es auf, die Gewinnbasis ist da und da dementsprechend haben wir jetzt die Friktion, aber nicht die Sorge, dass wir jetzt komplett die Allokation komplett aus den USA nur noch in andere Regionen reinschichten müssen, sondern wir müssen innerhalb der USA halt umschichten. Das ist das große Thema.
Okay, also das, was man natürlich auch schon die letzten Monate immer mal wieder auch besprochen hat, schauen, ein bisschen eher auf den breiten Markt zu gehen, genau. Auch ein bisschen andere Sektoren mit einbeziehen. Was ist so mit zweite, dritte Reihe? Ist natürlich jetzt auch so ein Wabonspiel, ne? Zwischen kann dieses ganze Zollthema den ganz kleinen Unternehmen helfen oder ist die Gesamtbelastung natürlich viel zu hoch, weil sie sind natürlich auch sehr sensitiv, wenn die gesamtwirtschaftliche Lage nicht mehr gut ist oder wir Richtung Rezession marschieren, dann hilft es denen allen natürlich sowieso nicht.
Ja, zweite, dritte Reihe, da muss man ganz klar trennen zwischen USA und Europa. Ja, also in den USA haben wir ja diese zweite Reihe, die ist angesprungen rund um Trump. Ja, also man hat ja diese große Hoffnung verknüpft. Ja, jetzt kommt Deregulierung, jetzt kommt Steuererleichterung, all diese Themen. Ja, und so langsam, wir sind unter den Niveaus von vor eben dem Trump-Amtsantritt. Das heißt, die Hoffnung, dass Trump hier wirklich auch die zweite und dritte Reihe jetzt in eine neue Osse schickt, die ist ja komplett erloschen. Er ist komplett draußen. Ich glaube, die kommt auch nicht so schnell jetzt zurück. Denn man sieht eben doch, man ist gewillt, eben hier durchaus diese Friktion zuzulassen. Das heißt, diese Hoffnung auf schnelle Deregulierung, die dann auch ganz schnell den kleineren mittelständischen Unternehmen zugutekommt, die müssen wir zeitlich zumindest mal nach vorne verschieben. Ja. Und dementsprechend in so einem Umfeld, wo generell die allgemeine Unsicherheit erhöht ist, gehen die Anleger dann erst recht nicht dann in die zweite Reihe rein. Ja, weil da habe ich nur mal nochmal das höhere Risiko. In die zweite Reihe gehe ich rein, wenn klar ist, die Konjunktur ist auf einem guten Expansionspfad und ich bekomme eben hier noch zusätzlich eine wirtschaftsfreundlichere Ausrichtung in Zukunft. Oder kann die zumindest antizipieren, dann gehe ich in die zweite Reihe rein. Ja. Im Moment in den USA ist beides nicht der Fall und es ist auch nicht so, dass die Bewertungen jetzt schreiend günstig wären, dass man sagt, da gehe ich schon mal rein. Ja, auch wenn ich es jetzt nicht erkenne, dass da schon sozusagen sich was zum Besseren verändert. Das Argument habe ich auch nicht auf meiner Seite. Also von daher da in den USA zweite Reihe eher Vorsicht.
In dem quasi abschließend mit den USA, bevor wir mal dann nach Europa rüberkommen wollen, quasi zum Markt der Stunde sozusagen, Wenn wir jetzt die Gemengelage nehmen, die wir uns da jetzt gerade uns angeschaut haben, potenziell ein bisschen weniger Wachstum, dann haben wir natürlich dieses ganze Thema Arbeitsmarkt in den USA, der durch Musk, lustiges Doge-Programm angeschoben wird, sprich wir bekommen mehr Arbeitslose. Wir haben insgesamt noch zumindest, es keine große Zollthematiken gibt, eher leichte Entspannung auf der Inflationsseite. Könnte das, sagen wir mal, das Zinsszenario für dieses Jahr verändern, dass man vielleicht doch die ein oder andere Zinserhöhung mehr bekommt, als man das jetzt bisher so gedacht hat?
Der Markt ist dabei, das schon wieder ziemlich schnell einzupreisen. Ich wäre da ein bisschen zurückhaltend. Ja. Die Markterwartungen, die pendeln da ziemlich stark hin und her, wenn wir das mal die letzten 12, 24 Monate uns auch anschauen. Also die, was in den Fed Funds Futures da immer eingepreist wird, das ist wirklich hat eine große, wie so ein Scheunentor, wirklich eine Bandbreite, ja. Im Moment ist genau das, Peter, was du beschreibst, am Markt zu sehen, dass man sagt, naja, eigentlich müsste sich, wenn wir jetzt wirtschaftlich da doch ein bisschen die Bremsspur ziehen, dann hat die Fed eigentlich wirklich oder die Notwendigkeit sogar zu senken. Das würde ich auch unterschreiben, tatsächlich, wenn eben die Zollthematik nicht wäre. Also wenn man mal alles ausklammert, ja, von den Zöllen, ja, und sich nur auf die wirtschaftlichen Daten konzentriert, dann hätte die Fed sicherlich das Potenzial, jetzt dieses Jahr drei bis vier Senkungen zu machen. Ja, sogar. Also relativ zügig voranzugehen. Jetzt kann man das aber nicht ausklammern. Ja, und ich meine, die Inflation, wir haben gerade gestern die Inflationsdaten bekommen in den USA, die ist immer noch hartnäckig, in Klammern viel zu hoch. Ja, Kernraten von über 3%. Ja, in so einem Umfeld wird die Fed und eben die Zollthematik, in so einem Umfeld wird die Fed jetzt nicht wirklich übermäßig schnell agieren. Also wir haben unsere Erwartungen da, die letzten Monate eigentlich gar nicht angepasst. Wir gehen davon aus, jetzt erstmal ein bisschen pausieren, schauen, wie sich die Dinge wirklich auswirken und wie auch die Zollthemen weitergehen und gehen davon aus, dass wir jetzt im Juni und Dezember einen Schritt haben. Der Markt ist dabei, jetzt ein bisschen das Ganze vorzuziehen, aber das geht schnell wieder raus.
Ja, nee, das ist das, was wir haben ja die letzten zwei Jahre ja viel darüber gesprochen, wie viel da an Euphorie in beide Richtungen immer rein und raus gepreist wurde. Lass uns mal nach Europa kommen. Und da muss man natürlich jetzt vorneweg, das darf man hier an der Stelle auch mal machen, ein bisschen Schulterklopfen machen, unter anderem bei dir. Wir haben beim Live-Event, beim Mission Money-Gipfel, du bist da ganz vorne mit dabei gewesen, wenn man so sagt, das Asset oder der Markt, der dieses Jahr positiv überraschen könnte, dann warst du ganz klar vorne dabei mit Europa. Das hat sich in den letzten Wochen schneller verfestigt, als wir uns das alle vermutlich gedacht hätten. Sprich, wir outperformen die USA, wir haben gerade drüber gesprochen. Bleibt die nächsten Monate dabei?
Ja, klares Ja. Also ich bleibe da dabei, dass 2025, vielleicht auch 2026 noch, das ist sicherlich was, wo man einfach stärker den Fokus nach Europa mal legen kann, ja, oder nicht nur kann, sondern sollte. Denn wir haben jetzt eine unglaublich starke Wertentwicklung gehabt, die auch uns, und wir waren schon bullisch, du hast gesagt, ja, wir waren positiv auf Europa, aber die Bewegung hat vom Ausmaß her uns auch überrascht. Ja, deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht dramatisch, wenn wir aktuell da mal ein bisschen runterkorrigieren, wenn wir Luft holen. Wir waren technisch überkauft. Wir waren über 20% von den 200-Tage-Linien nach oben hinweg bewegt. Das ist eigentlich immer ein sehr sicheres Signal, dass einfach der Markt einfach überkauft. Das heißt, zu viel in zu kurzer Zeit passiert. Das wird sich jetzt ein bisschen setteln. Hoffentlich kommt der Markt da auch noch ein ganz bisschen runter. Das wird einfach von der Technik her auch gut tun. So, und dann glaube ich aber, dass wir tatsächlich wieder Zufluss auch nach Europa sehen werden. Denn internationale Anleger, das ist ja auch unser Hauptargument, die haben über Jahre hinweg einen riesigen Bogen um Europa herum gemacht. Zu Recht, ja, zu Recht, kein Grund dafür. Und jetzt beginnt sich diese Stimmung zu drehen und die Stimmung beginnt sich eben erst zu drehen. Ja, da haben wir jetzt einen großen Schluck schon mal genommen, aber jetzt geht es ein bisschen raus und so, und das geht ja in Wellen. Und solange der Nachrichtenfluss positiv bleibt hinsichtlich der Strukturprogramme, schuldenfinanziert Ausgabenprogramme, Wachstumsaussichten, Gewinnperspektiven und so weiter, bis hin zur Bewertung. Solange man da an jedes Kästchen noch einen Haken dran machen kann, werden internationale Investoren sich schon verstärkt auch nach Europa ausrichten. Vor allen Dingen, solange auch in den USA eben erhöhte Unsicherheit ist. Das kommt ja auch noch dazu. Es sind ja beide Elemente. Ja. Wir haben auf der einen Seite diese Unsicherheit in den USA, auf der anderen Seite jetzt die Europäer, die offensichtlich jetzt doch mal gewillt sind, die Dinge stärker anzugehen. So, und solange man das weiterhin erkennt, ich meine, da kommt auch Enttäuschung rein, ganz so geradlinig wird das nicht funktionieren. Ja. Grundsätzlich, das war ja deine Frage, ja, klares Ja. Ich glaube, die nächsten 24 Monate muss man zusehen, dass man in Europa ausreichend allokiert ist.
Weil wir natürlich, das haben wir ja auch vor 4 Wochen schon ein bisschen besprochen, einfach von diesem ultra niedrigen, wenn wir mal das auf die Hoffnung schieben, natürlich ist der DAX von Rekord zu Rekord marschiert, wegen ein paar wenigen Unternehmen, aber der Rest ist doch relativ auf niedrigem Niveau verharrt, in Anführungszeichen. Ne? Also war natürlich auch auf Bewertungsebene immer vergleichsweise günstig und da reicht dann auch so ein bisschen Hoffnung auf ein bisschen bessere Zeiten, damit wir eben auch diesen Shift sehen, gerade was amerikanische Investoren angeht, die ja jetzt plötzlich wieder relativ verstärkt hier investieren.
Genau, Bewertung ist das eine. Also das ist sozusagen die Voraussetzung, dass Investoren wieder hinschauen. Ja, also wir sind günstiger bewertet als in den USA. Wir sind von den Bewertungen her aber jetzt natürlich mit dieser Rallye in den Kursen natürlich von den Bewertungen sehr auch angestiegen. Ja, wir sind jetzt auf einem knapp 15-fachen Kursgewinnverhältnis hier in Deutschland. Den DAX konnte man vom Jahr 2 Punkte niedriger kaufen. Ja, also das ist natürlich auch angestiegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt gehen da schon die Warnlampen an Bewertungsseite, sondern ja, man muss erkennen, klar, der Kursanstieg hat die Bewertung nach oben gebracht, aber wir haben immer noch einen großen Bewertungsabstand zu den USA. Also wenn man als internationaler Anleger jetzt auf die Weltkarte blickt, ist jetzt Bewertung kein Thema für Europa. Ja, ist jetzt nicht mehr schreiend günstig, aber ist auch nicht so, dass das im Weg steht. Ich glaube, ganz wichtig, beziehungsweise das Wichtigste in den nächsten Wochen wird sein, dass einfach diese positive Stimmung anhält Richtung Europa. Und dafür braucht es eben zum einen natürlich jetzt konkrete Maßnahmen, wie denn diese ganzen Pläne dann in die Tat umgesetzt werden können. Ja, das ist das eine. Vor allen Dingen weiter die Entschlossenheit, die man jetzt an den Tag gelegt hat. Also wenn man es erkennt, dass man vielleicht wieder in diese alten Muster zurückfällt, ja, dass man jetzt da die Schuldentöpfe aufgemacht hat, aber nicht bereit ist, irgendwo mal an Bürokratieabbau zu arbeiten und diese Gelder auch schnell und sinnvoll in die Wirtschaft reinbringt, ja, dann wird man natürlich da auch wieder ein Fragezeichen dahinter machen. Deswegen, das ist das Entscheidende. Liefert die EU, hält dieses Momentum, dieses Stimmungsmomentum jetzt an oder wird das Ganze wieder zerredet, ja, wird es anderweitig verwendet, auch jetzt in Deutschland, ja, fließt das wirklich in die Wirtschaft, kann es dazu führen, dass dann nicht so ein Strohfeuer einmal da ist, aber danach eigentlich in den wirtschaftlichen Strukturen sich nichts verändert hat, denn das bräuchten wir ja, um dauerhaft höheres Wachstum zu haben, ja, sonst ist es einfach ein verpuffender Einmaleffekt. So, und all diese Themen, die wird man abschmecken. Ich glaube, am Ende des Tages sind da große Risiken mit behaftet, aber marginal wird das Wachstum natürlich unterstützt werden durch diese riesigen Programme. Und ich glaube, das ist das, was man jetzt bei all den Diskussionen die nächsten Wochen nicht auf den Augen verlieren darf. Es wird natürlich nicht so toll und euphorisch, wie es jetzt der Markt aufgenommen hat, wird es natürlich nicht in der Umsetzung sein. Ja, da wird man auf der Zeitachse enttäuscht sein, man wird auf einzelnen Projekten enttäuscht sein. Aber marginal zu dem, was wir noch vor 2 Monaten haben, ja, ist die Wachstumsperspektive heute für Deutschland und für Europa eine bessere als vor einigen Monaten. Und das ist das Entscheidende. Ja, und das gilt auch für die Unternehmensgewinner. Die Analysten sind gerade dabei, wirklich im Rekordtempo, muss man schon sagen, ihre Gewinnschätzungen nach oben zu nehmen. Wird man auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, ganz klar. Aber solange dieses Aufwärtsrevisionsmomentum eben auch noch hält, ja, hat man natürlich auch einen Grund, weiter in Richtung Europa zu allokieren. So, und also wir haben die Bewertung, wir haben die Stimmungsseite, wir haben die Unternehmensrevision, wir haben tatsächlich auch die Unternehmensergebnisse. All das zusammengenommen, muss ich sagen, ja, Korrektur ja, die wird aber nicht besonders weit nach unten führen, weil genau diese Themen dann Boden bilden und dann auch eben ja die Basis dafür für die nächste Aufwärtsbewegung, ja.
Heißt also, wir müssen ein bisschen auf der quasi Risikoseite im auf dem Schirm haben im Moment, was unsere potenziellen Koalitionäre zustande bringen und vor allem, ob sie sich nicht wieder zerreiben und zerschießen lassen mit den hochtrabenden Plänen, die wir da so vorhaben. Das wäre so die Negativseite, die dieses positive Momentum wieder killen könnte.
Exakt, ja. Das ist der DAX.
Ein gefährliches Spiel.
Ja, der DAX hat die deutsche Politik dieses Thema gefeiert. Ja, das ist und zu Recht ja auch. Ja, ich meine, was da jetzt in den letzten Wochen in Bewegung geraten ist, das hätte man sich jetzt ja nicht erdacht. Ja, so. Es ist natürlich nicht ganz ohne. Also wir haben diese 500 Milliarden Verteidigung, 500 Milliarden Infrastruktur. Die Infrastruktur ist schon ein Zugeständnis. Ja, an eine Koalition. Man hat gleichzeitig ja unlimitierte Schuldenmöglichkeiten, was die Verteidigung anbelangt. Also das ist natürlich auch unglaublich, ja. Und jetzt muss man schauen, wie viele von den Geldern, die da möglich wären. Also wir gehen immer davon aus, dass das Ganze durchkommt. Ja, das wäre natürlich immer noch das Restszenario oder Restrisiko, dass man überhaupt keine nächste Woche eine Zweidrittelmehrheit dann bekommt. Ja, aber wenn man, sage ich mal, mit Zugeständnissen eben diese Pakete dann verabschiedet, dann stellt sich die Frage, wie viel der Gelder gerade im Infrastrukturbereich wird für ohnehin schon geplante Investitionen verwendet. Also das ist da gar nichts Neues, sondern man führt dann Investitionen durch, ja, die man ohnehin geplant hatte, nimmt die aus dem Sondertopf und hat dann Geld frei für andere Themen, also klassisch Umverteilung dann wieder. Dann ist natürlich nicht viel gewonnen, ja. Muss man mal abwarten, das Risiko ist aber vorhanden und dann muss man schauen für diese zusätzlichen Mittel, die ja kommen werden für Verteidigung, ja, wie viel kann dann überhaupt zeitnah ausgegeben werden, ja, und über welche Zeitachse reden wir, aber da kann man am ehesten noch sagen, ja, da wird sicherlich was in der Wirtschaft landen und da ist auch durchaus, man sagt immer der Multiplikator, also da ist durchaus auch das, was dann später dauerhaft an ja technischen Know-how an Impulsen, die in den Rest der Wirtschaft dann auch reingehen, durchaus größer als null. Also da haben wir schon Delta, dass das dann natürlich auch ein bisschen dauerhaft für Wirtschaftswachstum sorgen könnte, ja.
Und dann haben wir das ist ja also das alte Ludwig Erhard Mantra, dass die Wirtschaft ja zu sehr großen Teilen eben aus Psychologie besteht. Und das sehen wir quasi diesseits und jenseits des Atlantiks im Moment recht schön, weil beides in die andere Richtung kippt nach Jahren quasi der Einbahnstraße, ne?
Absolut, macht es natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ja. Also wir haben im Moment ganz klar politische Börsen. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir das nicht gewohnt werden. Ich meine, während der Finanzmarktkrise, da haben wir von einem EU-Kriegsgipfel zum nächsten dann gerobbt, ja, und sozusagen auch komplett von politischen Nachrichten abhängig gewesen. Aber im Moment ist es eben tatsächlich sehr unkalkulierbar geworden. Denn alles, was wir jetzt für Europa besprochen haben, steht natürlich auch immer unter dem Risiko, dass wir in den USA eben nicht doch eine Rezession auslösen. Ja, also es steht immer sozusagen unter der Grundannahme, ja, wir haben ja unterschiedliche Themen jetzt, ja, aber die Wirtschaft und die Unternehmen, die verkraften das, ja. Wenn wir jetzt erkennen, dass wir doch irgendwo an einen Punkt kommen, wo einfach aufgrund von Ideologien und dogmatischen Entscheidungen dann wirklich dieses grundsätzliche Wirtschaftswachstum dann erstmal in Frage gestellt werden muss, dann sind wir in einem anderen Umfeld. Ja, aber ich glaube, das muss man schon genau beobachten. Das ist halt jetzt in diesen politischen Entscheidungen wird das ziemlich nervös werden, die nächsten Monate. Aber grundsätzlich, so diese Themen, die wir jetzt für die USA besprochen haben und auch diese Perspektive für Europa, die sollte man schon einnehmen, denn also diese Programme, wenn die dann auch nur zum Teil ihren Weg in die Wirtschaft führen, dann ist das ein positiver Impuls, gar keine Frage. Und dann wird auch dieser Stimmungsumschwung anhalten. Der wird jetzt nicht so anhalten wie aktuell, aber der wird anhalten. Und ich meine, hey, dann hat der europäische Markt hat schon noch Potenzial nach oben. Wie gesagt, es reicht ja, wenn internationale Anleger dann ein Stück weit Europa wiederentdecken. Wir werden es leider nicht aus eigener Kraft schaffen, glaube ich, denn dafür ist unsere Aktionärsbasis leider viel zu gering. Leider, leider, muss man sagen. Aber die internationalen Anleger, die werden da verstärkt auch jetzt die Chancen hier in Europa suchen. Die gibt's wir vor allen Dingen auch in der zweiten Reihe nach wie vor, ja.
Und man muss natürlich auch sagen, auch wenn man das die letzten Jahre ein wenig verlernt hat, ist Volatilität nicht zwingend der Feind. Ne? Ohne Wohler keine Cola, sagt Philipp von Dran immer so schön.
Absolut. Also wir haben ja über lange Strecken haben wir ja wirklich so geordnete Finanzmärkte gehabt. Ja, liegt natürlich auch daran, dass wir auch über die Notenbanken ja stärkere Eingriffe auch durchaus in bestimmte Marktbereiche hatten, um da Volatilitäten dann immer wieder genommen haben und ja, das reduziert hat und so weiter. Also bin ich dabei, ja, jetzt haben wir natürlich aktuell schon so ein Wohler Spike, ja, also da müssen wir mal dann aufpassen, wenn man jetzt so einem Volatilitätsspike ist, dass sich dann nicht so selbstverstärkende Spiralen auslösen, ja, ich glaube, das ist ein Risiko, was man jetzt gerade zu den nächsten zwei Wochen im Auge behalten muss, ja, also wenn wir plötzlich eben, ja, year to date dann, ich hatte es ja vorhin ja auch gesagt, für US-Anleger, ja, oder für den Euro rechnende Anleger, die in den USA sind, die liegen hinten, ja, dann werden Risikobudgets eng, dann muss man verkaufen, dann kommt man in diese klassischen De-Risking-Spiralen, also man muss einfach Risiko rausnehmen, ob man will oder nicht, ja, und das muss man natürlich beobachten, wenn wir dann so Drawdowns haben, also Kursrückgänge haben, die dann irgendwo mal 10-15% sind, dann fängt sowas klassisch an, dann wird es eben enger, ja, also das muss man schon beobachten. Der Markt zeigt im Moment keine Anzeichen von Panik. Ja, der Markt zeigt auch, der Finanzierungsmarkt ist da, die Unternehmensanleihen, die Spreads sind entspannt. Ja, Risikomärkte insgesamt sind noch entspannt. Also von daher überhaupt jetzt kein Alarmismus. Ja, überhaupt nicht. Ja, einfach nur den Hinweis darauf. Also das nochmal beobachten in den nächsten zwei Wochen. Das kann immer passieren, wenn wir mal so Wohlerschwellen überschreiten. Ja, dass dann so selbstverstärkende Spiralen in Gang kommen. Ist aber wie gesagt, allen Teilbereichen der Risikomärkte, wie man sich zurzeit anschauen kann, nicht der Fall. Ja. Von daher, genau, Wohler ist dann das Normale an den Aktienmärkten. Das sollten wir uns nicht zu große Sorgen vormachen und vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund, wir hatten es ja gesagt, dass wir fulminante Wertentwicklung haben. Das muss ein Stück weit korrigieren. Ja. Alles andere wäre wirklich eher dann deutlicher umgesund, ja.
So, abschließend natürlich noch mal ganz kurz quasi eine Region, die wir immer noch ausgeklammert haben. Was ist eigentlich mit Asien? Ist das was man unbedingt jetzt groß auf dem Schirm haben muss?
Also Asien hatte jetzt ja mal seinen Moment wieder, sage ich mal, mit DeepSeek. Ja, ist die Euphorie zurückgekommen. Ich bin da strukturell eher vorsichtiger, was die asiatischen Aktienmärkte anbelangt, vor allen Dingen den chinesischen Aktienmarkt. Ja, da bin ich strukturell vorsichtig. Ich glaube, klar, jetzt haben wir dieses DeepSeek-Thema, dass das dann auch mal hier für so ein Bounce gut ist. Aber der wird nicht jetzt übergehen in eine dauerhafte Outperformance des chinesischen Aktienmarktes. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben in China nach wie vor große wirtschaftliche Themen, die werden angegangen, aber das braucht Zeit. Ja, da ist keine schnelle Lösung in Sicht, auch kein schneller, großer Impuls in Sicht, der die Wirtschaft voranbringen würde. Ich habe große Corporate Governance-Themen, große Risikoprämien, die ich als ausländischer Investor in diesen lokalen Markt dann wirklich mit einrechnen muss. Also von daher, wir haben dann Bewertungsabschlag, aber der ist gerechtfertigt aufgrund der einfach anderen Finanzierungs- und rechtlichen Situation dort. Nach Asien blickend sicherlich eher so dann ein bisschen in die zweite Reihe, aber das sind natürlich da kleinere Märkte. Also man kann sicherlich sich Asien ex-China anschauen oder ja Japan nach wie vor. Also Japan jetzt ein Markt, der die letzten 12-16 Monate auf der Stelle getreten ist, gar nichts gemacht hat. Ja, da hatte der seinen Aufschwung davor gehabt. Ja. Aber ich glaube, von dieser längeren Bodenbildung der letzten 12-18 Monate, das wird eher in eine Aufwärtsbewegung übergehen. Ja, denn die Zeichen dafür sind günstig. Wir haben niedrige Bewertungen dort. Wir haben eine sehr gute Gewinnentwicklung der Unternehmen. Wir haben Strukturreformen, was die Aufstellung der Unternehmen anbelangt. Die werden deutlich aktionärsfreundlicher. Thema gute Bilanzqualität. Aktienrückkäufe, all das. das hat Bestand, ja. Von daher sind wir da in so einer Bodenbildung jetzt erstmal drinnen nach diesen starken Anstiegen, die, wie gesagt, jetzt wirklich schon über ein Jahr geht. Und bin fest davon überzeugt, die löst sich nach oben auf. Also deswegen ruhig japanische Aktien da auch stärker mit berücksichtigen. Gerade wenn wir davon sprechen, dass wir eben ein bisschen raus aus USA diversifizieren sollten, ja, dann bietet sich eben neben Europa und Europa auch zweite Reihe eben auch Japan an.
Ist Japan auch ein Wirtschaftsraum, der vielleicht tatsächlich auch mal wieder wachsen könnte? Gerade jetzt die letzten Tage gab es ja doch einige Meldungen nach den letzten Inflations- und Verbraucherpreiszahlen, die ja mal ein bisschen höher ausfielen. Gibt es jetzt auch für sehr viele Unternehmen, die sich jetzt auch committed haben für sehr große Lohnerhöhungen. Auch das ist ja ein Thema, das in Japan sehr lange links liegen gelassen wurde, was natürlich auch ein wenig den Binnenkonsum mal anheizen könnte. Also anheizen ist ein bisschen hochtrabend formuliert, aber.
Ja, absolut. Also Japan hat jahrzehntelange Probleme mit sich geschleppt, muss man sagen. Ja, also kommen von der Bankenkrise, ja, 80er, 90er Jahre, Immobilienkrise und so weiter. Das wurde jetzt über Jahrzehnte verdaut. Die Demografie schlägt da natürlich auch ganz dramatisch zu, wobei sie da jetzt eigentlich in einer besseren Situation sind als Chinas sogar. Ja, also die größte Verschlechterung, sage ich mal, liegt in Japan schon hinter der Bevölkerung, wenn sie in China erst noch kommt. Ja, man hat Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, man hat Reallohnzuwächse dort jetzt. All diese Themen, deswegen kann man davon ausgehen, dass sowohl die Binnenkonjunktur tatsächlich eine Wachstumsperspektive hat, als auch natürlich Japan als Profiteur insgesamt vom stabilen globalen Wachstum. Ja, also diese Kombination, vor allen Dingen aber mit dem Hintergrund, dass sich die Unternehmen in den letzten Jahren, ja, wirklich drei Jahrzehnten jetzt mittlerweile ganz anders aufgestellt haben. Ich glaube, das birgt nochmal die größte Chance, dass man dieses aufkeimende volkswirtschaftliche Wachstum dann nochmal in ein deutlich stärkeres Wachstum der Unternehmensgewinne übertragen kann. Denn das ist ja das Entscheidende für den Aktienanleger. Ja, wie viel von dem volkswirtschaftlichen Wachstum kommt dann tatsächlich als Gewinn je Aktie bei mir an? Ja, das ist ja das Paradox. Beispielsweise, wenn man in China anlegt oder sowas, ja, da haben wir eine extrem stark wachsende Volkswirtschaft, ja, da gewinnt die Aktie stagniert ab, ja. So, und in Japan haben wir die Situation, wir haben jetzt eine moderate Wachstumsperspektive für die Volkswirtschaft, aber wir haben eine deutlich stärkere Wachstumsperspektive für die Unternehmensgewinne. Und das ist diese Kombination, die uns gut gefällt.
Okay, also halten wir fest, Europa positiv und Japan positiv, auf dem Auge, auf dem Schirm haben und man darf USA auch mal ein ganz klein wenig niedriger gewichten, ist kein Drama. So kann man es zusammenfassen.
Jo, genau. Und gut angeschnallt bleiben, vor allen Dingen bei all den politischen Themen, die hier weiter auf uns einprasseln, ja.
Und immer einfach ein ruhiges Teechen trinken oder gleich abends den Asbach auspacken. Joachim, ich danke dir vielmals.
Ich danke euch, danke Peter, danke an alle.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. War, glaube ich, ein schöner Rundumschlag, dass man mal sieht, wo stehen wir denn jetzt aktuell nach den letzten Tagen und wo könntest du die nächsten Wochen hingehen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt seid. Werdet ihr auch ein bisschen vorsichtiger oder bleiben wir alle all in? Ansonsten wünsche ich weiterhin ein ruhiges Händchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.